Deutschlandfunk, 7.34 Uhr.
Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Heute ist aller Seelen, meine Damen und Herren, der erste der Trauertage im November, an denen die Menschen alljährlich ihrer Toten gedenken. Für viele ist das das einzige Mal im Jahr, dass sie sich überhaupt mit Sterben und Tod befassen. In der postmodernen Gesellschaft ist das ein Tabu. Man stirbt gefährlichst für sich allein, in den Intensivstationen oder in den Pflegeheimen, aber nicht mitten im Leben. Wie gehen denn diejenigen mit dem Tabu um, die von Berufswegen mit dem Tod zu tun haben, zum Beispiel Bestatter oder Friedhofsgärtner? Elke Kirschner hat sich erkundigt.
Der Tod ist ein Sensenmann, ein Reiter, der Spielmann, der zum Tanz bittet. Jeder kennt ihn. Die christliche Religion hat mit der Errichtung von Paradies und Hölle einen Gegenentwurf gefunden. Ein anderer ist die Reinkarnationstheorie vieler Naturvölker und der Buddhisten. Alle haben schon Erfahrungen mit dem Tod gemacht, doch die meisten leugnen das. Der Tod wird verbannt. Alte verlieren familiären Halt und werden in Seniorenheimen untergebracht. Sterbende werden abgeschoben auf Intensivstationen, wo sich Ärzte mit hochmoderner Technik um sie bemühen. Die Hinwendung der Familienangehörigen dagegen lässt sich schwer in den Krankenhausalltag integrieren. Selbst die Definition des Todes ist vage geworden. Sein Zeitpunkt wird nicht selten durch das Abschalten lebenserhaltender Geräte herbeigeführt. Ist der Tod ein Hirntod oder lebt, wessen Herz noch schlägt? Wir sterben, wie wir leben. Und in Würde kann nur sterben, wer nicht lange vor dem körperlichen Tod den der Seele gestorben ist. Der Tod muss Schmerz und Trauer erlauben, denn er ist menschlich. Sterben Angehörige oder Freunde, werden wir plötzlich herausgerissen aus dem Alltag, müssen innehalten und suchen Orte der Besinnung. Zuflucht finden Trauernde auf dem Friedhof. In seiner Abgeschiedenheit ist der Trennungsschmerz erlaubt, kann man Gespräche mit Toten führen, den Trost in der Natur suchen. Da erzählen manche Grabstätten die Lebensgeschichte Verstorbener. Andere zeigen ein abstraktes Verständnis vom Tod.
Das Thema Tod oder Friedhof, das verdrängt man automatisch. Also man ist bis zu einem bestimmten Punkt damit befasst und dann, ja, man will ganz einfach noch nicht dorthin. Auch gedanklich noch nicht. Man ist halt noch nicht so weit. Man wird öfters damit konfrontiert. Man braucht bloß in die Zeitung zu gucken und man sieht junge Leute drinnen stehen in den Annoncen, die das Alter haben wie wir. Wo man sagt, Mensch, die sind ja auch noch nicht so alt und sind halt auch schon dort, wo man halt noch nicht hin will. Ne?
Man muss sehen, was da irgendwie dahinter steckt hinter dem Ganzen. Man beschäftigt sich eigentlich auch selten damit mit dem Tod. Oder ich denke auch junge Leute, für die ist das wahrscheinlich auch weit weg.
Doch der Bund Deutscher Friedhofsgärtner hat auch festgestellt, dass immer mehr Menschen anonym bestattet werden. Dirk Thiele, der Vorsitzende, beklagt diesen Trend als Wertewandel, wo ganz bewusst das Vergessen an die Stelle der Erinnerung gesetzt wird.
Wir alle fürchten, dass die Frage des Todes und der Behandlung des Todes in unserer Gesellschaft doch verdrängt wird, dass das anonymisiert wird, dass man sich einfach nicht mehr der Frage stellt, gehört der Tod auch zum Leben? Und wir wollen aus dieser Anonymität heraus, wir wollen wieder den Menschen verselbstständigen, dass man sich dem Tod stellt. Denn es ist klar, je weniger die Menschen sich mit diesem Bereich ihres Lebens beschäftigen, umso weniger sind sie auch bereit zu investieren. Es ist nicht mehr so, dass der Sohn das Grab des Vaters pflegt, dass das in der Familie eine Selbstverständlichkeit ist.
Auch Horst Urbanke aus Alfeld hat diesen Trend verzeichnet. Etwa ein Drittel der Arbeit in seiner Gärtnerei ist Grabpflege im weitesten Sinne.
Die normale Erdbestattung ist mächtig zurückgegangen. Ich denke, das ist also bei uns schon beachtlich. Viele eben weit weg. Seebestattung haben wir, weiß ich also. Und selbst der Friedhofsgärtner, der klagt.
Anonyme Bestattung, das bedeutet für viele den Verlust des Namens. Wenn kein Grabstein da ist, dann beginnt das Vergessen.
Also ich brauche schon eine Anlaufstelle, um da nochmal besonders dran zu denken.
Wir brauchen irgendetwas, wo wir hingehen können und dabei sein können und nicht sagen, also hier irgendwo unterm Baum muss er liegen. Ich denke, da ist schon etwas da, was also so ein bisschen Verbindung noch hat.
Wenn man so normal auf den Friedhof geht, da lässt manches Grab doch sehr zu wünschen übrig, wenn man das so sieht. Da fragt man echt, warum hat der überhaupt der Betreffende ein Grab genommen oder die Hinterbliebenen? Warum nicht ein anonymes Grab auf einem Feld, wo man nicht hin muss und es pflegen?
Natürlich ist das Grab allein noch keine Garantie für Erinnerung. Auch Gärtnermeisterin Cordula Küper aus Düsseldorf hat viele Gespräche mit Besuchern geführt. Für sie ist wichtig, dass das Andenken eine Heimat bekommt.
Man sollte ja nie vergessen, dass ein Friedhof nicht nur für die Toten da ist, als Ruhestätte, sondern gerade auch für die Hinterbliebenen als Anlaufpunkt. Man sagt zwar oftmals, ja, das kostet viel Geld und so weiter, aber wie will man dann eine Beziehung zu dem Toten aufrechterhalten, wenn man noch nicht mal weiß, wo der abgeblieben ist? Also eine anonyme Bestattung käme für mich niemals in Frage, weil wirklich die ganzen Verwandten oder Bekannte, Freunde, die hätten keinen Punkt mehr, wo sie wirklich mal hingehen können, um jemandem nahe zu sein. Ein Foto ist schön und gut, aber die Stelle, wo wirklich jemand ist, kann viel, viel wichtiger sein.
Damit Trauer eine Heimat findet, damit der Tod nicht länger ein Tabu bleibt.
Das Sterben und der Tod über den Umgang mit einem Tabu, das war im Podium ein Beitrag von Elke Kirschner.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Volker Wagner am Mikrofon. Wenn am 3. Oktober 10 Jahre deutsche Einheit gefeiert werden, dann wird es vor allem um die Haupt- und Staatsaktionen gehen. Bestenfalls am Rande rückt dann ein deutsches Phänomen aus dem Halbschatten, das nur manchmal aus dem Stoff ist, aus dem Aufmacher und Schlagzeilen gemacht werden. Es geht um die Millionen von Stasi-Akten, die hinterlassen und erst zum Teil gesichtet und ausgewertet wurden. 10 Jahre nach der Einheit stellt sich auch dabei die Frage, was bedeuten sie uns, wie lange brauchen wir noch die Auseinandersetzung. Damit am Telefon ist Dr. Peter Busse, Direktor der sogenannten GAUK-Behörde, mit uns verbunden. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Herr Dr. Busse, wie lange wird es diese Behörde überhaupt noch geben, Ihrer Meinung nach?
Ja, diese Behörde wird es noch lange geben. Die Arbeit der Behörde ist in Teilen endlich, in anderen Teilen sicher unendlich. Wenn Sie daran denken, unsere Aufgabe, politische Bildung, Aufarbeitung, Struktur, Methoden und Wirkungsweise der Staatssicherheit, das macht bei uns die Abteilung Bildung und Forschung, die wird sicher noch lange bestehen. Ebenso ist das große Archiv, Sie wissen, 180 Kilometer Akten, 40 Millionen Karteikarten, um nur zwei Zahlen zu nennen. Das muss auch in Zukunft bearbeitet werden, wo, ob als eigenständige Behörde, als Stiftung oder als Teil des Bundesarchivs, das wird der Bundestag entscheiden. Die Anträge, insbesondere Frage Überprüfung von Mitarbeitern öffentlicher Dienst, Strafverfolgungsbehörden und so weiter, haben wir bisher ungefähr 2,9 Millionen Ersuchen beantwortet. Da gehen sicher die Zahlen zurück, insbesondere weil ab dem Jahre 2006 die Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst nicht mehr entgegengehalten werden kann den Mitarbeitern. Das wird also langsam zu Ende gehen, obwohl auch da die Antragszahlen noch recht hoch sind, Rentenangelegenheiten und so weiter.
Wir haben eine interessante aktuelle Kontroverse zwischen Ihrer Behörde und Helmut Kohl. Es geht um die Stasi-Akten, in denen Telefonate aufgezeichnet wurden, an denen Helmut Kohl beteiligt war. Persönlichkeitsschutz gegen öffentliches Interesse an einer Person der Zeitgeschichte. Ihre Position dazu?
Also das Stasi-Unterlagengesetz hat hier die schwierige Aufgabe zu bewältigen gehabt, Persönlichkeitsrechte, Datenschutzrechte, Archivrecht und Öffnung der Akten unter einen Hut zu bringen. Das hat dieses Gesetz, und da ist die Rechtsprechung auch einhelliger Auffassung, vorbildlich geleistet. Und das Gesetz geht, wie auch im Übrigen in unserem Rechtssystem, davon aus, dass Personen der Zeitgeschichte, Inhaber politischer Funktionen und Amtsträger weniger Schutz genießen als, sage ich mal so einfach, Otto-Normalverbraucher. Um die Tätigkeit der Staatssicherheit aufzuarbeiten, können die Akten dieser Personen der Öffentlichkeit über Medien, über Forscher zugänglich gemacht werden. Und das gilt auch im Falle Helmut Kohl.
Dr. Peter Busse war das, der Direktor der GAUK-Behörde. Haben Sie recht herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gleich 8 Uhr und 29 Minuten.
Und 50 Minuten, Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk Spezial. Rechtsextremismus in Deutschland.
Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei sind am Samstag rund 50 Neonazis
durch die Kanaken hier verschwunden. Die arbeiten überall und bei uns sind alle arbeitslos hier.
Sie dürfen das, was Sie hier aufgebaut haben, sich nicht kaputt machen lassen von ein paar wild gewordenen Glatzköpfen in diesem Land.
Es gibt Orte, mit denen verbindet sich sofort eine Vorstellung, auch im Negativen. Für viele ist Greifenhain in der Lausitz ein solcher Ort. Israelische Journalisten wurden dort vor ein paar Wochen von einer Horde Rechtsradikaler beschimpft, mussten sich Dumpf-Dummes anhören in der Art, Der Holocaust sei nur eine Erfindung und Lüge gewesen. Das Erlebnis der Israelis ging durch die Presse, aber nur wenige erfuhren die Geschichte hinter dem Skandal. Seit Jahren und ohne viel Medieninteresse bemüht sich in Greifenhain der evangelische Kreisjugendpfarrer Christian Weber, mit Rechten und mit Linken ins Gespräch zu kommen. Dorothea Jung war für uns in Greifenhain.
Auf den Wiesen steht der Rheinfarn voll in gelber Blüte, am Himmel zieht eine Gabelweihe ihre Kreise. Die Wetterfahne der Greifenhainer Kirche leuchtet golden in der Sonne, auf der Dorfstraße duftet es nach reifen Äpfeln. Spätsommeridylle in der Lausitz. Ernst und Dieter, die Namen sind Pseudonyme, wollen sich aber über das unterhalten, was in diesem Landstrich passiert. Die beiden rechnen sich zur linken Jugend Greifenhains. Ernst und Dieter haben die Nase voll von der Gewalt, die in der Szene der Region herrscht.
Es kann schon gefährlich sein, in Cottbus halt abends am Bahnhof anzukommen. Man hat Pech und da stehen halt 20 Jugendliche, kurzgeschoren, wo man schon ganz genau weiß, weil man da nicht in ihr Weltbild reinpasst, dass man angemacht wird halt, blöd angemacht wird. Und wenn man da sich nicht rechtfertigen kann oder zu viel rechtfertigt, hat man halt verspielt, würde ich sagen. Wäre dann halt besser zu gehen, was das Problem irgendwie nicht beseitigt.
Gut, auf Fresse gekriegt direkt habe ich da noch nicht, aber es reicht eigentlich, wenn sich dann 10 Mann um einen scharen und belabern. Was hast du für Schnürsenkel drinne? Mach den offener da ab. Und so eine Dinger, das reicht einfach.
Dass die Rechtsextremen im Gebiet rund um Greifenhain eine Rolle spielen, ist Kreisjugendpfarrer Christian Weber sehr bald nach seinem Amtsantritt vor 5 Jahren klar geworden. Der Gemeindepädagoge sah die Skinheads in den Diskotheken und auf den Straßen der Dörfer, die er zu betreuen hat. Und er sah auch, dass sich die Gewalt zwischen linken und rechten Gruppen stetig hochschaukelte. Christian Weber entschied sich, die verfeindeten Jugendklicken zum Gespräch zusammenzubringen.
Dass sie wirklich insofern die demokratischen Spielregeln akzeptieren, dass keiner den anderen wegen seiner Meinung oder wegen seiner, weiß ich was, Herkunft oder sowas zusammenschlägt oder jagt. Und das auf beiden Seiten, weil natürlich auch junge Leute mit Glatze gejagt werden. Und weil mir das auch hier schon passiert ist, dass die dann an der Tür stehen und blutig sind und weiß ich was und Hilfe brauchen.
Also lud der Pastor die Jugendlichen in seine kleine Pfarrhausküche ein und bereitete mit ihnen gemeinsam Diskussionsabende vor.
Es wurden hier in der Küche Themen ausgewählt, sage ich jetzt mal über Multikulti oder eben Fleisch essen oder nicht Fleisch essen, was Rechte auch vielleicht interessieren könnte. Und dann wurde besprochen und dann weiter eben die Leute eingeladen, die im Podium zu sitzen hatten, dann Plakate gemacht, alles nochmal richtig geplant. Und den vorbereitet eben.
Auch der 22-jährige Frank kommt in die Pfarrhausküche. Frank ist Bauarbeiter und, wie er selber sagt, rechtsextrem aus Überzeugung. Während Frank seinen Hund Odin hinter den Ohren krault, erzählt er, warum er sich auf die Treffen beim Pastor eingelassen hat.
Gute Arbeit, die er macht. Das ist zumindest der Einzige, der was gemacht hat bis jetzt, von den ganzen Jugendfahrern, die hier waren. Ja, der will die Leute halt so machen, dass sie halt auch ohne Prügelei auskommen.
Franks Kumpel Marco sieht die Arbeit des Kreisjugendpfarrers skeptischer.
Dass er versucht, Frieden zwischen uns zu schaffen. Aber wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel in Cottbus sind oder so und da irgendwie ein paar Linke oder sowas und wir wollen jetzt da durch die Straßen laufen und sowas und die werden natürlich ein bisschen ein paar Mann mehr und so, dann würden sie uns auf jeden Fall hinterherkommen und uns versuchen da irgendwie ein bisschen eine Schlägerei. Und deswegen sage ich mal, so viel hat es eigentlich nicht gebracht.
Man kann die Feindschaft zwischen den linken und rechten Jugendlichen nicht aus der Welt schaffen, sagt Marco. Ich persönlich werde meine Meinung niemals ändern. Ich bin nun mal rechtsextrem und halte nichts von Ausländern.
Sie sind hier in Deutschland. Ich habe auch nichts dagegen, dass Sie hier einen Urlaub machen, irgendwo hier in der Gegend oder Deutschland. Aber ich habe da strikt was dagegen, dass die sich hier einnisten, uns, also viele uns die Kohle aus der Tasche ziehen, ihn auf sozialen Assi machen und hier den deutschen Staat abzocken. Da habe ich absolut was dagegen.
Für derartige Äußerungen fehlt Dieter das Verständnis.
Also hier gibt es überhaupt keine Ausländer eigentlich. Warum die überhaupt recht sein könnten hier in der Gegend? Normalerweise müssten die sagen, Kühe raus oder sowas, was es hier in Massen gibt. Aber hier gibt es keine Ausländer bei uns.
Dass die Tonart auf den Diskussionsabenden zwischen Rechten und Linken nicht immer den friedlichen Absichten der Jugendlichen entsprach, war für den Kreisjugendpfarrer keine Überraschung. Dennoch verteidigt Christian Weber diese Form der Jugendarbeit.
Ich erfahre immer wieder, dass mir ganz viele Leute sagen, ich kenne die nur von der Straße, die Glatzen, die Rechten. Ich habe mit denen noch nie in meinem Leben geredet. Bei diesen Veranstaltungen hatte man die Gelegenheit, mit ihnen einfach mal zu reden.
Doch nachdem dann am Rande einer Veranstaltung von rechten Jugendlichen der Judenmord geleugnet wurde, hat Pastor Christian Weber im vergangenen Jahr die Diskussionsabende zwischen Rechten und Linken beendet, auf Bitten der Kirchenleitung. Er selbst hätte sie gern weitergeführt, um den Jugendlichen die Chance zu geben, selbst etwas an ihrem Verhalten zu ändern.
Die Jugendlichen sind eigentlich untereinander die besten Sozialarbeiter und die besten Lehrer. Und das, denke ich, hat auch hier und da funktioniert.
In unserer Themenwoche Rechtsextremismus in Deutschland berichtete heute Dorothea Jung über rechte und linke Jugendliche im brandenburgischen Greifenhain. 7:59 in einer Minute Nachrichten im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Martin Gerner am Mikrofon. Der Zentralrat der Juden in Deutschland feiert sein 50-jähriges Bestehen heute in Berlin mit einem Festakt. Ich spreche gleich mit Paul Spiegel, dem Vorsitzenden des Zentralrates. Hätten Sie es gewusst? Die jüdische Gemeinde in Deutschland zählt rund 85.000 Mitglieder. Vor 8 Jahren, zu Beginn der Amtszeit von Ignaz Bubis, waren es nicht einmal halb so viele. Jüdisches Leben gedeiht wie lange nicht mehr in Deutschland und ist zugleich bedroht durch latente Fremdenfeindlichkeit. Was macht es für einen Juden, heute im Alltag schwer in Deutschland zu leben?
Das ist eine Frage, die an und für sich ganz individuell zu beantworten ist. Dass die Juden in Deutschland leben wollen, beweist die Tatsache, wie Sie auch zu Anfang gesagt haben, dass in den letzten 8 bis 10 Jahren doch eine nennenswerte Anzahl von Juden aus anderen Ländern sich entschlossen haben, hier zu leben. Das beweist die Tatsache, dass heute in Deutschland die drittgrößte jüdische Gemeinschaft in Westeuropa ist. Das beweist, dass wir heute fast 85.000 Menschen in 83 jüdischen Gemeinden haben. Das beweist, dass Menschen hier leben wollen. Das ist also die eine Teil der Antwort. Nur, ob jüdische Gemeinden, ob Juden demnächst weiter hier existieren können, ob sie hier leben können, ob die Gemeinden weiter sich aufbauen können, das hängt nicht von den Juden ab, das hängt ausschließlich von der nichtjüdischen Bevölkerung in Deutschland ab, ob sie es wollen.
Und was ist Ihr Eindruck?
Machen Sie eine Meinungsumfrage. Ich habe den Eindruck schon, aber das ist auch ganz individuell zu beantworten. Ich glaube, ich kann nur die Aussagen von Politikern entgegennehmen und die immer wieder betonen, dass es für Deutschland gut ist, dass auch Juden in nennenswerten Ausmaße wieder hier leben, dass es hier wieder jüdische Gemeinden gibt. Ich habe keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Aussagen.
Bezeichnen sich denn Ihre Kinder, die hier leben, ohne Probleme als Deutsche in erster Linie und in zweiter als Juden?
Vor allen Dingen die Juden, die in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland geboren sind, haben kein Problem damit, sich als Deutsche jüdischen Glaubens zu bezeichnen, was sie auch sind.
Zukunft kann man nur verstehen, Herr Spiegel, wenn man auch die Vergangenheit bewältigt hat. Die deutsche Wirtschaft hat immer noch nicht das Geld für die NS-Zwangsarbeiter zusammen. Sind Sie enttäuscht?
Ich bin enttäuscht. Ich finde das beschämend. Ich finde das ein Skandal, dass es nicht gelingt, die restlichen 1,8 Milliarden von der deutschen Industrie und Wirtschaft zusammenzubringen. Und ich kann immer nur wieder appellieren an die deutsche Industrie. Aber das Problem ist ja, wenn dadurch die Auszahlung noch weiter verzögert wird, wie sie schon verzögert ist, und wenn man weiß, dass die Entschädigungsberechtigten nicht nur sehr alt sind, aufgrund dessen, was sie mitgemacht haben, sehr krank sind, dass fast täglich von ihnen welche sterben, kann man sich ausrechnen, wie lange es noch dauert, bis es überhaupt niemanden mehr erreicht. Und ich hoffe, dass sich diese große Anzahl von Wirtschaftsunternehmen bald wirklich ihrer Verantwortung bewusst ist. Und auch der Verantwortung gegenüber dem Bild, das Deutschland im Ausland gezeichnet wird.
Paul Spiegel war das, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland.
HR2. Nachrichten. 10 Uhr. Mehr als 800 europäische Städte in 24 Ländern wollen sich heute am europaweit ersten autofreien Tag beteiligen. In Deutschland werden rund 170 Städte mitmachen. Dabei ist die Bevölkerung aufgefordert, ihre Stadt zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln wiederzuentdecken. Der Euro hat sich auf 85,91 € verteuert. Ein Dollar kostet damit umgerechnet 2,2764 €. Das Wetter.
Österreich,
1.
18 Uhr. Abendjournal.
Mit den Themen vom Tag meldet sich Ilse Oberhofer. Guten Abend. Die Absage der Dänen an den Euro ist auf den internationalen Finanzmärkten mit Gelassenheit aufgenommen worden. Euro, nein danke, Euro, nee tak. Mit 53,1% haben die Dänen gestern Nein zum Umstieg auf die europäische Einheitswährung gesagt.
Während Euro- und EU-Skeptiker in ganz Europa das Ergebnis der dänischen Euro-Abstimmung bejubelten, demonstrierten Europas Regierungen und die EU-Spitze Gelassenheit. Beispielhaft für viele sagte der Chef der Europäischen Zentralbank, Wim Duisenberg, er bedauere die Entscheidung, aber es gehe weiter alles seinen normalen Gang.
Of course I share the regrets of the outcome of the referendum, but then it's from now on, I would like to say, it's business as usual.
Weder auf den Wert des Euro noch auf die Union habe das Referendum größere Auswirkungen, so die Botschaft. Dänemarks Regierung war vom deutlichen Nein zum Euro zwar sichtlich geschockt, zugleich betonte aber Wirtschaftsministerin Marianne Jelved, man wolle die Krone weiter an den Euro binden. Laut Jelved hat die dänische Regierung keine Pläne, die Abstimmung über den Euro bald zu wiederholen. In weite Ferne scheinen auch die Abstimmungen über den Beitritt zum Euro in Großbritannien und Schweden gerückt. In beiden Ländern sind die Regierungen mit einer Mehrheit an Euro-Gegnern in der Bevölkerung konfrontiert.
In Wien meinte Bundeskanzler Schüssel, die Dänen hätten Angst um ihre eigene Identität und um die Souveränitätsrechte kleiner Länder in der EU gehabt.
Die erste Lehre muss sein, man muss den Menschen die Wahrheit sagen. Die Teilnahme an einer gemeinsamen Währung ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage von Vor- oder Nachteilen, sondern es ist auch der große Schritt zu einer politischen Union, den wir getroffen haben, die Dänen jetzt nicht. Und bedeutet natürlich auch Verzicht auf manche Mitspracherechte oder manche Souveränitätsrechte, die eingetauscht werden, dass man dann in der größeren Gruppe auch mitentscheiden kann. Und da haben die Dänen Angst gehabt um ihre eigene Identität, um die Rolle, um das Selbstbewusstsein von kleinen Ländern in einer größeren Gemeinschaft. Und das muss man sehr ernst nehmen.
Das sagt Herr Bundeskanzler Schüssel. Außenministerin Ferrero-Waldner zeigte sich wörtlich sehr traurig über die Entscheidung der Dänen. Sie bedeutet einen politischen Rückschlag für Europa.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Hubert Arnim Ellison, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittag. Zum morgigen Tag der Einheit in Deutschland bringen wir eine Reportage, in der Paul Schulmeister der Frage nachgegangen ist, wie weit die Einheit auch im Bewusstsein der Deutschen verankert ist und sie ihre Ossi-Wessi-Dünkel abgelegt haben. Ossis und Wessis, das war vor allem nach der ersten Euphorie der deutsch-deutschen Wiedervereinigung vor exakt 10 Jahren jenes Wortpaar, das besser als alles andere ausgedrückt hat, dass die Deutschen wohl noch lange nicht zu einem Volk würden. Die Bewohner der sogenannten neuen Bundesländer im Osten empfanden die Westdeutschen bald schon als die besserwisserischen Verwandten, die den Ossis immer und überall erklären, was Sache ist. Und die Ossis wurden von den Wessis dann oft als faul, initiativlos und bald als DDR-Nostalgiker empfunden. Das wirtschaftliche Nachhinken der neuen Bundesländer hat das auch nicht besser gemacht. Und heute? Birgit Schwarz hat in Berlin der Frage nachgespürt, ob es die deutsche Einheit nun doch schon in den Köpfen der Menschen gibt. Hier ihr Bericht.
Deutschland wächst zusammen, aber es ist ein mühsamer Prozess. 10 Jahre nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, die Berliner Mauer ist nur mehr ein Museumsstück. Gerade junge Menschen können sich kaum mehr an die DDR erinnern. Doch den Unterschied zwischen Ost und West, den spüren sie heute noch. In einer Schule in Friedrichshain im Ostteil Berlins erzählen Jugendliche von diesen Erfahrungen.
Auf der Arbeit von meiner Mutter, da werden die Ossis, meine Mami, naja, Ossi wird auch irgendwie als blöd immer abgestempelt.
Unterschiede merkt man eigentlich kaum, weil man viel zu wenig Kontakt hat mit, sag ich mal, Westberlinern.
Aus Ostberlin denken die Menschen, naja, Westberliner sind blöd, können nicht, sind arrogant und die aus Westberlin denken wahrscheinlich, wir sind alle noch ein bisschen zurückgeblieben.
Die Wiedervereinigung hat gerade in Ostdeutschland zu einem beispiellosen Umbruch geführt. So haben die neuen Bundesländer und Ost-Berlin in den vergangenen Jahren über 1 Million Einwohner verloren. Die Zahl der Beschäftigten ist um ein Drittel gesunken. Die offizielle Arbeitslosenquote ist heute mit 17% im Osten mehr als doppelt so hoch als im Westen. Aber es gibt auch viele positive Veränderungen, die von den Ostdeutschen auch so wahrgenommen werden. 1990 hatte nur ein Viertel der ostdeutschen Wohnungen einen Telefonanschluss. Heute sind es 90%. Bei der Ausstattung mit Waschmaschinen, Autos und anderen Konsumgütern gibt es praktisch keinen Unterschied mehr. Und dennoch, der rasche Umbruch hat viele Verletzungen hinterlassen und das Gefühl bei vielen Ostdeutschen, dass mit einem Schlag ihre Lebensbiografien nicht mehr anerkannt wurden. All diese Gefühle prallen heute gerade in Berlin besonders stark aufeinander. Der Bezirk Mitte war früher geteilt durch Mauer und Stacheldraht. Heute entsteht hier das neue Regierungsviertel. Beamte aus West und Ost sitzen einander gegenüber. Entgegen aller Vorurteile hätten sich die Mitarbeiter aus dem Osten leichter auf diese neue Zeit eingestellt, sagt der Bezirksbürgermeister und CDU-Politiker Joachim Zeller.
Umbruchssituationen haben anscheinend die Mitarbeiter aus dem Osten schon miterlebt und sie wesentlich besser verkraftet als jetzt der Umbruch, der auch auf die Mitarbeiterschaft aus den Westbezirken herkommt.
Wie sehr sich die alten Denkmuster in Berlin verändern, das zeigt auch die Diskussion um den PDS-Spitzenpolitiker Gregor Gysi. Gysi wird heute als möglicher Kandidat für das Bürgermeisteramt gehandelt. Ein Ostdeutscher, dessen Partei die Nachfolge der Honecker-SED angetreten hat, als regierender Bürgermeister, für viele Westberliner undenkbar.
Nee, Gottes Willen. Das wäre ja furchtbar. Ja, das ist nun mal eine Partei, die aus dem Osten kommt, ja.
Vorbehalte schon, aber der Mann ist so gut eigentlich.
Aber gerade bei Jüngeren ist dieses Thema nicht mehr tabu.
Unter Umständen könnte ich mir das vorstellen, ja. Er kann gut reden, er spricht für immerhin für die ostdeutsche Bevölkerung, die ja auch einen großen Anteil von Berlin einnimmt.
Vieles ist möglich geworden im neuen Berlin. Die überragende Mehrheit der Stadtbewohner ist heute nach einer ganz aktuellen Forsa-Umfrage der Meinung, das Zusammenwachsen von Ost und West sei zwar noch nicht abgeschlossen, aber auf einem guten Weg. Dass die Einheit misslungen sei, glauben heute nur mehr 19% der Berliner.
Deutsche Einheit, Birgit Schwarz mit einer Reportage aus Berlin. Gleich wird es 7.51 Uhr, 9 Minuten vor 8. 10 Jahre Deutsche Einheit. Vor allem für die junge Generation verblasst bereits die Erinnerung an die Zeit vor 1990. Mein Kollege Dieter Nürnberger hat sich in einer Schule im Ostteil von Berlin umgehört, wie Schüler und Lehrer heute mit der DDR-Geschichte und der Wendezeit umgehen.
Ich kann mich noch an diese eine große Riesendemo da erinnern. Wir sind das Volk. Meine Eltern haben uns mitgenommen. Also ich weiß noch, wie wir da die Plakate zusammengenagelt haben. Wieso, weiß ich auch nicht, warum wir da waren. Also irgendwie, dass die Mauer fällt oder keine Ahnung, nicht so direkt.
Lukas ist heute 16 und die Erinnerung an die Wendezeit in der DDR ist noch in Bruchstücken vorhanden. Bilder etwa von der großen Demonstration am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz. 5 Tage später fiel die Mauer. Die Schüler der Klasse 10 der Martin Luther King Gesamtoberschule am Prenzlauer Berg wurden zur Wendezeit gerade eingeschult. Und natürlich kann da nicht sehr viel an Erinnerung vorhanden sein. Der Lehrplan sieht das Thema DDR-Geschichte und Wende in den Fächern Deutsch, Gemeinschaftskunde und natürlich Geschichte vor. Die DDR ist Vergangenheit und je mehr der zeitliche Abstand wächst, desto geringer das Grundwissen und das Interesse der Schüler. Diese Erfahrung haben die Lehrer der Martin Luther King Oberschule längst gemacht, Schulleiterin Elke Herwig versucht zu erklären.
Sie blicken relativ ungern zurück. Auch im Elternhaus wird die DDR zwar häufig erwähnt, aber nur in bestimmten Zusammenhängen, dass die Sicherung des Arbeitsplatzes gewährleistet war. Aber die Seiten, die eigentlich sehr negativ waren, die werden weniger berührt.
Der Prenzlauer Berg war zu DDR-Zeiten ein unbequemer Ort für die Staatsführung. Ein kritisches, intellektuelles und künstlerisches Umfeld prägten diesen Bezirk. Bürgerrechtler wie Bärbel Bohley oder Wolfgang Thierse wohnen noch heute in direkter Nachbarschaft zur Schule. Und dennoch, im Bewusstsein der Schüler ist die DDR weitgehend verschwunden. FDJ, junge Pioniere, das sozialistische Schulsystem, Die Schülerin Jean hat nur vage Vorstellungen.
Ziemlich streng, würde ich mir mal so vorstellen. Und dann war ja morgens auch, also was ich von meiner Mutter gehört habe, immer noch so Appell und so. Und mussten alle Schüler vor der Schule stehen und so. Bestimmt nicht so locker wie hier oder so, dass vielleicht mal ein Komikurs oder so.
10 Jahre später scheint auch das Thema als Familiengespräch eher eine Ausnahme zu sein.
Mein Onkel, der ist damals geflüchtet und musste dann einige Jahre im Gefängnis bleiben. Er hatte Glück, dass er nicht erschossen wurde.
Ralf Garbotz ist mit 35 Jahren ein recht junger Lehrer an der Martin-Luther-King-Schule. Seine Lehrerausbildung hat er in der Wendezeit beendet. Er geht den Unterricht vielleicht etwas emotionsloser an als viele seiner älteren Kollegen.
Genau wie die Römer existierten vor 2000 Jahren, wie das Mittelalter war oder vor 40 Jahren knapp die Mauer gebaut wurde, es ist Vergangenheit und genauso betrachten unsere Schüler das Ganze auch. Und deshalb steht es auf dem Stundenplan wie viele andere Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte.
In der Schule am Prenzlauer Berg sind viele Lehrer Zeitzeugen. Erlebtes und Erlittenes ist oft Grund für Diskussionen untereinander. Bernd Eisbrenner ist seit über 30 Jahren Lehrer.
Es gibt auch Kollegen, die immer schon Widerstandskämpfer waren, was aber bis 89 niemand gemerkt hat. Und es gibt Kollegen, die versucht haben, aus der DDR einen Staat zu machen, wie er in den Träumen vielleicht war. Und da gibt es Konflikte von vornherein. Was ich, glaube ich, mit Sicherheit sagen kann, es gibt keinen Kollegen, der DDR nachhängt. Allerdings gibt es ein echtes Interesse an wirklicher, ehrlicher Beurteilung, dass man nicht alles auf Stasi reduziert. Das hat es gegeben und das ist fürchterlich. Aber es war nicht unser ganzes Leben, sonst hätten wir 40 Jahre weinen müssen.
Vieles, was die Schüler von der DDR gehört haben, wird erst in der Kritik an den heutigen bundesrepublikanischen Verhältnissen deutlich.
Wenn man nicht in andere Länder, nach Frankreich oder so dürfte, ja, dann ist es kein demokratischer Staat mehr, sondern dann ist es schon eine Diktatur irgendwo. Das, was wir jetzt haben, ist für mich mehr Demokratie, ist vielleicht auch noch nicht so für mich die Entlösung, so müsste noch was Besseres geben, aber. Ne.
Erstmal wäre ich auch wieder mehr für Sozialismus, muss ich ehrlich sagen, dann würden diese ganzen Arbeitslosenzahlen nicht mehr sein. Aber das war doch schon eine ganz schöne Veränderung. Wenn man sich vorher angeguckt hat, Bananen gab es nur zu Weihnachten und Apfelsinen auch und jetzt kriegt man die das ganze Jahr über.
Erstmal würde ich sagen, dass die Westis sich für was Besseres halten. Also man sieht, dass die mehr Geld haben als wir und im Westen bin ich nicht gerne, obwohl ich genau an der Bornholmer Brücke wohne, da war ja der erste Grenzübergang.
In der Martin Luther King Oberschule ist man sich der Tatsache bewusst, dass herkömmlicher Geschichtsunterricht allenfalls Grundlagen vermitteln kann. In den vergangenen Jahren gab es deshalb auch Projekttage, in denen die Wiedervereinigung und die Folgen für den normalen Bürger im Mittelpunkt standen. Ein Erfolg, sagt Elke Herwig, die Schulleiterin.
Weil Schüler dann selber forschen, ich sehe es auch als eine Verpflichtung als ehemaliger DDR-Bürger durchaus an, dass wir diese Geschichte lebendig vermitteln und ein bisschen mehr dazu tun.
Eindrücke aus Schulen im Osten von Berlin gesammelt und beschrieben von Dieter Nürnberger. Musik.